Netanyahu bei Trump, Terror in Berlin, Deutschlands Wirtschaft im Stresstest, drei Ereignisse, ein gemeinsamer Nenner, Sicherheit ist zur härtesten Währung unserer Zeit geworden. Wir sprechen drüber. Los geht's.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Sandra, während wir hier diesen Podcast aufzeichnen, hat Donald Trump zwei Gäste im Weißen Haus, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Israels Ministerpräsidenten Netanyahu. Für Selenskyj geht's um Flugabwehr und neue Russland-Sanktionen, für Netanyahu um den Iran-Krieg. Was heißt das für Trump? Kann das gut gehen?
Also Selenskyj, ich bin ja noch mitten im Arbeitstag hier. Laut Selenskyj sei das Treffen positiv verlaufen. Müssen wir jetzt mal abwarten, was das im Einzelnen heißt. Aber ich traue Trump auch nicht. Laut Reuters hat Trump jetzt die Zusage bzw. Auszahlung von 400 Millionen Dollar, die der Ukraine schon zugesagt worden waren, vom Kongress beschlossen, rausgezögert bis Ende 2029. Also technisch kann er das dann weiter rauszögern. Das Spannungsverhältnis besteht ja zwischen Russland und Ukraine. Und ursprünglich war Donald Trump ja voll auf der Seite Russland. Russland ist jetzt gerade im Moment dabei, mehr oder weniger abzulosen. Sowas gefällt Donald Trump ja grundsätzlich nicht gerne. Aber wir erinnern uns an das letzte Treffen im Office mit Selenskyj, wo er ihn zur Schnecke gemacht hat und vor der Weltgemeinschaft versucht hat zu demütigen. So ist es dann letztendlich nicht rübergekommen, aber er hat zumindest den Versuch unternommen. Es ist also unklar, genau wo er jetzt konkret steht, ob man wirklich davon ausgehen kann, dass er sich auf die Seite der Ukraine schlägt. Was mir nur auffällt im Verhältnis zu Russland auf der einen Seite ist, dass viele republikanische und Rechtsaußen-Influencer, die zum Teil auch von Russland nachweislich bezahlt worden sind für pro-russische Propaganda, dass die auf einmal voll umgeschwenkt haben und jetzt auf der Seite der Ukraine stehen, wie zum Beispiel Laura Loomer, eine der, also diesen Schreckensgespenst, wirklich, wie man sich das vorstellt. Und völlig crazy, aber die ist eine der einflussreichsten Einflüsterer von Trump. Und die ist jetzt auch in die Ukraine gereist und hat sich dort vor Ort umgeschaut und ist jetzt auf einmal auf wunderliche Art und Weise auch auf der Seite von der Ukraine. Was da wirklich dahinter steckt und wie sich die Kräfteverhältnisse verschieben, ich beobachte das Ganze mit großer Skepsis. Wie siehst du das?
Na, Trump möchte ja Friedensstifter sein und insofern hat er sicherlich ein Interesse dran, dass das mit der Ukraine irgendwann mal zum Ende kommt. Aber genauso ist es ja im Iran-Krieg. Also der wollte ja diesen über Monate jetzt sich hinziehenden Iran-Krieg, das hat er ja auch nicht auf der Liste gehabt.
Ich glaube, dieses Narrativ von dem Friedensstifter ist völlig überzogen oder dass er als Friedenspräsident dastehen will, weil er den Friedensnobelpreis hat. Donald Trump kümmert sich um solche Sachen überhaupt nicht, weil er ja die Wirklichkeit zurechtbiegt. Das heißt, völlig egal, wie die Tatsachen aussehen. Er behauptet einfach, er hat 89 Kriege beendet, auch wenn die Kriege gar nicht bestanden oder er mit Waffenstillstand oder Frieden nichts zu tun hatte. Den Iran-Krieg hat er angezettelt, da ist er auch nicht zu überredet worden. Wir haben gerade eine relativ schockierende Videoaufnahme, ist veröffentlicht worden über Lindsey Graham im Büro, wie er mit anderen zusammensitzt und frohlockt, dass dieser Iran-Krieg nun ausgebrochen ist und sagt, Trump liebt es, dabei zuzusehen, wie Sachen zur Explosion gebracht werden. Und das stimmt ja auch. Wir haben gesehen, ständig haben sie diese angeblichen Drogenboote oder auch Fischereiboote in Südamerika zum Explodieren gebracht. Und da haben sie sich ja auch immer dran ergötzt und das auf ihre Social Media gestellt. Also ich glaube, auch auf dieses Friedensnarrativ dürfen wir nicht gehen, wenn wir die Situation analysieren und versuchen, vorherzusehen, was als nächstes passieren wird. Das Einzige, was belastbar ist als Tatbestand, ist die Tatsache, dass die Ankündigung von Waffenstillstand und dann wieder von Eskalation, und da ist keine Spur mehr von Friedenspräsident, dann droht er eben Atomschlag indirekt an, Vernichtung der Zivilisation. Das geht immer einher mit Trading Days und mit ziemlich eindeutigen Markt- oder Handelsbewegungen, die sich auf die Administration und damit auch auf ihn zurückführen lassen. Das ist das Einzige eigentlich, woran man sich halten kann.
Das Geschäft steht ja scheinbar immer im Vordergrund. Wir haben heute Nachmittag die Meldung bekommen, dass FIFA-Chef Infantino die Fußball-Weltmeisterschaft privatisieren möchte und Anteile am größten Turnier der Welt verkaufen will. Und einer, der sich da ganz groß einkaufen könnte, ist Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Und der könnte nämlich einer der Hauptinvestoren werden, wird spekuliert. Das wundert uns jetzt nicht wirklich, ne?
Nein, ich finde das wirklich so dermaßen abstoßend. Wir haben hier wirklich einen Raubtierkapitalismus. Der normale, gewöhnliche Kapitalismus ist schon total ausgelutscht. Jetzt versucht man immer wieder in neuere Sphären vorzudringen. Ob das das Internet ist, ob das Mars ist, ob das Space Exploration ist oder eben solche Sachen wie ein, ich glaube, FIFA ist ein gemeinnütziger Verein, dass man auch dahin geht oder auch wie Private Equity alle Tierarztkliniken aufkauft oder alle Altenpflegenheime, den Leuten Minimum Lohn zahlt und Milliarden an Gewinne rauszieht. Und jetzt sucht man sich dann auch noch so einen Verein aus und versucht da auch noch das letzte Silber rauszuziehen. Wir haben ja jetzt schon gesehen bei der Weltmeisterschaft, wie extrem teuer das geworden ist. Und das wurde dann noch mal ein paar Grad höher geschraubt und die Leute wirklich mit dem letzten Geld, was sie noch haben, über den Tisch gezogen.
Ja, die FIFA ist ja extrem reich, obwohl das quasi nur ein eingetragener Verein ist nach Schweizer Recht. Der Sitz ist ja in Zürich. Und Mitglieder, das sind 211 nationale Fußballverbände, die wählen auch den Präsidenten, die stimmen über wichtige Entscheidungen ab. Und wenn Infantino jetzt diesen kleineren Verbänden, die sowieso Geldnot häufig haben in Afrika und sonst wo, wenn er denen jetzt Anteile gibt, die Millionen wert sind, dann kann er sich natürlich deren Stimmen sicher sein.
Also wie das in der Praxis umgesetzt wurde, da kann ich nichts zu sagen. Aber was wir wissen ist, dass Infantino den Bückling vor Donald Trump macht und damit auch vor seiner Familie, ob es um irgendwelche frei erfundenen Show-Friedenspreise geht. Wenn da ein Kushner involviert ist, da können wir so ziemlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen wird, dass es nicht ein normales Investment ist, wie das eigentlich früher und so normal war, nach Vertrag und alle halten sich dran, sondern dass da versucht wird, maximal Geld rauszuziehen. Und deswegen würde ich dem nicht vertrauen. Und wir sehen auch in den USA immer mehr Recht haben und Recht bekommen, wird immer schwieriger. Also wenn andere sich dann beschweren, ich weiß nicht, es wird ja wahrscheinlich Gerichtsort ist Schweiz dann im Zweifel. Aber jedenfalls, ich würde das als beteiligter Fußballverein mit größter Skepsis beobachten. Warum soll man überhaupt einen Investmentclub draus machen, wenn der finanziell so gut dasteht? Da sollte auch der Sport weiterhin im Vordergrund stehen. Nein, wir sehen eine zunehmende Politisierung, wo Spieler nicht ins Land gelassen werden oder unter unfairen Bedingungen dann eben nur für das eine Spiel. Und jetzt versucht das Ganze auch noch kommerziell aufzuziehen. Also ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan, aber ich fände das sehr schade, wenn das, was den Menschen international so viel Freude bereitet, wenn das auch noch den Trumps zum Opfer fallen würde.
Ja, der UEFA, also der Europäische Fußballverband, hat sich schon kritisch geäußert, hat gesagt, da seine Linie überschritten. Jetzt war Zelensky im Weißen Haus, Netanyahu. Worauf schaut Amerika in diesen Tagen? Auf den Iran-Krieg, auf die Ukraine oder vielleicht sogar nach China?
Die Bandbreite hier der Nachrichten ist kaum noch verdaubar, aber ich würde schon sagen, dass der Iran-Krieg ein Schwerpunkt ist. Nicht zuletzt deswegen, weil unglaubliche Mengen an Geld dort verballert werden. Also den Leuten wird ja erzählt, für Krankenversicherung, für Kinderbetreuung, für Sozialdienst ist überhaupt kein Geld da. Aber wir können Billionen im Iran versenken und wir brauchen jetzt auch noch mehr Geld für den Verteidigungsetat. Also das ist, ich meine, der Vorteil für die Administration ist, dass das solche Summen sind, die sich der Normalmensch oder auch selbst ein Wall Streeter kaum noch vorstellen kann. Das wird so abstrakt in dieser Höhe, aber dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, weil Donald Trump ja auch gerade seinen Wählern versprochen hatte, dass alles preiswerter werden wird und im Gegenteil, es wird alles teurer. Gleichzeitig ist für den Krieg so viel Geld da und ich glaube, ganz besonders große Explosionskraft hat die Tatsache, dass jetzt ein ich glaube, irgendein Zensus erhoben wird. Jedenfalls steht bevor, mit ziemlicher Sicherheit, dass eine Wehrdienstpflicht erhoben wird. So, und dann.
Gibt es bislang bei euch noch nicht?
Nein, gibt es nicht. Und wenn die kommt und auch von den Trump-Wählern die ersten Kinder eingezogen werden für einen Einsatz im Iran, und das steht ja immer noch zur Debatte, also es sollte ja eigentlich jetzt eine Eskalation stattfinden, die hat Donald Trump dann wohl aufgrund von Drängen von Beratern wieder runtergefahren, hat gesagt, okay, machen wir vorerst doch noch nicht. Aber es wurden gerade, ich weiß nicht, ob es Hexeth war, gesagt, naja gut, also von der Luft kann man nur begrenzt weit kommen. Da stand dann unausgesprochen sozusagen eine Bodeninvasion im Raum. Wenn es zu einer solchen käme, dann wären, hier sagt man Sitting Ducks, die Soldaten. Also die würden da reinlaufen, von mir aus Kark Island oder wo auch immer, und könnten dann ungeschützt alle gemordet werden. Und das würde sicherlich für den Iran äußerst vorteilhafte und wirkungsvolle Social-Media-Bilder geben, alle schön detailliert aufgenommen mit Social Media. Also ich denke, das wäre etwas, was wirklich Angst bereitet. Und auch normale Bürger können auch zum Dienst irgendwie mit rangezogen werden. Ich ja mittlerweile auch. Auch wenn du eine Altersgrenze überschritten hast, du musst dann irgendwie mithelfen jedenfalls. Und es ist schwer vorstellbar, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Donald Trump sagt, das wäre doch eigentlich praktisch, wenn wir jetzt erstmal die Kinder nehmen, schwerpunktmäßig aus demokratischen Staaten. Das muss mir erstmal einer nachweisen, dass wir das so unausgewogen, dass wir die einziehen. Wenn das intransparent ist, dieser Prozess, dann haben wir die gleich auch als Wähler ausgeschaltet. Das mag jetzt völlig abenteuerlich klingen, aber ich war auch diejenige, die schon vor Jahren gesagt hat, vor allen Dingen nach der Covid-Erfahrung, wenn Donald Trump nochmal drankommt, dann wird er auch die Steuermittel ungleich verteilen. Und das sehen wir jetzt. Also Subventionen werden nicht mehr an Staaten gegeben, gerade auch für alternative Energien, die ja sowieso total auf null zurückgekürzt werden, gegen null. Aber eben, da sind wir noch nicht. Aber jedenfalls Subventionen, Unterstützungen oder auch zum Beispiel Notfallhilfen nach Unwettern, diese ganzen Sachen werden den demokratischen Staaten vorenthalten oder die jedenfalls nicht mehrheitlich für Donald Trump gewählt haben, während seine Staaten kriegen dann mehr. Und das sind lauter, ich habe es auch schon früher gesagt, der wird versuchen, das Vermögen der USA umzuverteilen. Und das ist zum Beispiel ein Weg, wie man sowas machen kann. Aber Wehrpflicht wäre halt hier nochmal was, ein besonders sensitives Thema, weil es geht hier nicht um Verteidigungskriege, sondern es geht um Angriffskriege, wo Leute dann auch konkret verheizt werden. Und er lässt ja auch zwischendurch immer mal wieder andere Kriegsziele fallen. Kuba, aber dann waren irgendwie noch andere Länder im Gespräch. Ecuador, ich weiß gar nicht mehr. Also es kommt immer mal wieder irgendwo völlig aus dem Blauen heraus ein neues Land, wo wir dann mal wieder eingreifen oder wo wir mal eingreifen müssen. Also von daher glaube ich, das ist ein Thema, was ja auch immer weniger Zustimmung erfährt, auch unter Trump-Wählern, wo er sich ein bisschen vorsehen muss.
Eine erkennbare Strategie sieht ja anders aus, oder?
Ja, aber das war von Tag 1 klar. Ich meine, wo hat Donald Trump eine Strategie sonst noch? Das Militär hatte in Venezuela eine Strategie, die kann man kaum Trump zurechnen und schon gar nicht Hexeth. Das sind ja alles Career-Militärs, die das Rückgrat haben, die gebildet vom Militär und nicht Donald Trump. Also das war eine Kurzaktion, die geglückt ist. Aber ich meine, der hat ja, Pete Hegseth ist ja dabei, also der Frieden, es heißt ja nicht wirklich Kriegsminister, er kann das gar nicht unilateral umbenennen. Das heißt also eigentlich noch ganz normal Verteidigungsminister, hat ja systematisch alle auf hohen Rängen, ich sollte nicht sagen alle, aber eine Vielzahl von Nicht-Loyalisten von Trump aus dem Amt entfernt, wie auch immer. Oder die rausgeegelt, dass die frühzeitig in die Pension gegangen sind. Und das heißt, die haben gar keine Strategie zum Umsetzen mehr. Also von daher, wir sehen diese Kopflosigkeit, dieses Chaos, dieses nicht mal von A nach B denken, sondern einfach machen und denken, aufgrund der Wirtschaftsstärke und der politischen Stärke der USA kommt er mit allem durch. Und er ist ja auch mit wahnsinnig viel durchgekommen. Nur ich denke, das wird nicht ewig so weitergehen. Irgendwann steht dann auch mal was quer, wo er nicht gegen ankommt, wie zum Beispiel den Iran.
Mit welcher weiteren Entwicklung rechnest du da?
Sehr schwer zu sagen, weil es eben so unausgegoren ist. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass der Iran die Kontrolle über die Meeresenge von Hormuz aufgeben wird. die Gefahr ist, und das ist noch ein bisschen die Unbekannte in der Rechnung, wie weit ist Israel bereit zu gehen, wie groß ist der Einfluss auf Israel, auf Donald Trump noch. Da hat es ja auch letztens mal wieder in der Kiste gerappelt, dass die beiden irgendwie aneinander geraten sind, wobei ich mir auch nie ganz sicher bin, was ist jetzt echt und was ist inszeniert. Also es würde mich auch nicht wundern, wir vermuten es ja sowieso, also was heißt wir, auch die Geheimdienstchefs von unter Donald Trump in der ersten Amtszeit und danach gehen ja davon aus, dass Russland was gegen ihn in der Hand hat, und es würde mich auch nicht überraschen, wenn das bei Israel genauso aussieht, vor allen Dingen, weil Jeffrey Epstein ja wohl zumindest ein freier Agent, also mit israelischem Geheimdienst zusammengearbeitet hat.
Aber vielleicht ist ja Trumps Strategie, Kohle zu scheffeln ohne Ende. Kann ja auch sein.
Ja, das sowieso. Also das war ja auch der Hintergrund für den Einmarsch, für den Coup in Venezuela. Da brüstet er sich ja auch immer mit, dass er da jetzt 13 Milliarden abgeschöpft hat, und er ist darauf angesprochen worden, ja, wo ist denn jetzt das Geld eigentlich? Ja, das brauchen wir für die Verwaltung. Hat, glaube ich, nicht mal klargestellt, ob für Venezuela oder für uns. Ich gehe mal ganz klar davon aus, dass ein Großteil davon in seine eigene Tasche fließt. Und das Gleiche hat er ja auch bei dem Iran vor.
Aus Venezuela hat man jetzt wenig gehört. Du?
Naja, die hatten dieses unglaublich katastrophale Erdbeben. Ich habe da nicht die letzten Zahlen, aber sicherlich mehrere 10.000 Tote, Schwerverletzte, ganze Stadtgebiete, die völlig zerstört sind. Da hörst du nichts von. Also die können diese Milliarden sicherlich sehr gut gebrauchen. Donald Trump hat da mal ein, zwei abschätzige Sätze zugesagt. Die Leute können einem nur extrem leid tun. Die werden von ihrer eigenen Regierung ausgesaugt. Und jetzt kommt auch noch die USA oben drüber dazu. Und wenn Donald Trump auch in anderen Ländern einfällt, mit dem Iran, sähe das ganz ähnlich aus. Da werden dann Kooperateure im Land, Saboteure gesucht, die dann mit so einer Hegemonialmacht zusammenarbeiten. Und dann teilen die sich das Volksvermögen auf.
Worüber reden denn amerikanische CEOs, Wall Street Banker, mit denen du so sprichst zurzeit?
Das kann man so schlecht sagen. Also Donald Trump ist natürlich das Thema, weil er jeden Tag von sich reden macht. Die Unberechenbarkeit ist natürlich Gift hier und ist den Leuten ein Dorn im Auge. Ich höre auch schon immer mehr so Verhohlen von denen, die wahrscheinlich Trump gewählt haben oder jedenfalls auf republikanischer Seite sind, dass sie doch eher, dass ein Biden oder eine Kamala Harris vielleicht dann doch besser gewesen wären. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Nachrichtenlage so überfüllt ist und jetzt auch das drohende Platzen der KI-Blase, dass sich die Leute so ziemlich versuchen, einfach auf ihren Bereich zu konzentrieren. Ob das jetzt Investmentbanking, M&A ist, ob das Trading ist, ob das Private Equity ist oder jedenfalls oder KI-Investments, also algorithmische Investitionen. Jeder so auf das, was er kann und was er das Gefühl hat, dass er noch am besten überblicken kann. Für Makroleute ist natürlich ganz, ganz schwer. Wie ist denn das auf deiner Seite des Atlantiks?
Unsicherheit ist da auch das große Thema. Ich war vergangene Woche bei Rheinmetall und auch bei Volkswagen. Und beide Firmen richten sich auf eine Welt ein, die unsicherer geworden ist. Also es gibt ja Probleme mit Lieferketten. China wird immer mehr zur Bedrohung. Sicherheitsthemen werden relevanter. Standorte werden verlagert. Also ich war zum Beispiel in Aschau am Inn vergangene Woche. Das ist ein kleiner Ort, so eine Dreiviertelstunde von München entfernt. Dort baut Rheinmetall Europas größte Pulverfabrik oder beziehungsweise die Pulverfabrik, Munitionspulverfabrik, die größte, die es in der westlichen Welt dann gibt. Und die bauen dort eigentlich gar nicht oder produzieren da gar nicht Pulver, sondern sie bauen Sicherheit. Und das war das große Spektakel. Der bayerische Ministerpräsident Söder war da. Das ist eine ganz skurrile Situation gewesen. Es gab die Blaskapelle Aschau, die spielte dann kräftig auf. Es gab Freibier, alkoholfrei, aber es war so ein bisschen Volksfeststimmung. Und auf der anderen Seite standen da so Artilleriefahrzeuge, die veranschaulichen sollten, wofür man dieses Munitionspulver braucht. Das war ein ganz schräges Bild, finde ich. Und dann war ich noch in Wolfsburg und habe mit dem VW-Chef gesprochen, mit Oliver Blume. Und auch der hat natürlich, ist Opfer dieser unsicheren Lage. Die haben sicherlich auch viele Managementfehler gemacht, eine ganz verkrustete Struktur, haben sich zu lange auf China verlassen. Und jetzt haben sie eben das Nachsehen, weil sie den Konzern zurechtstutzen müssen und zukunftsfit machen wollen. Bleibt spannend zu beobachten, wie und wann das gelingt.
Ja, ich habe gerade gelesen, was war das gestern, dass Porsche auch nochmal 5000 Stellen abbaut?
Absolut. Und Porsche war ja mit Audi immer die Gewinnmaschine des VW-Konzerns. Die bauen Premium-Produkte mit einer hohen Marge. Und wenn die schwächeln, hat natürlich der VW-Konzern ein ganz massives Problem. Die kommen jetzt zwar mit kleinen Autos, Elektroautos und so um die Ecke und sind da auch ganz überzeugt, dass die im Markt ankommen, dass die Menschen die Autos toll finden. Das mag auch so sein, aber man verdient mit solchen Fahrzeugen natürlich deutlich weniger Geld als mit einem Porsche oder mit einem großen Audi. Und das ist halt das Problem. Man weiß nicht, oder man zumindest sagt man es nicht, wie man jetzt in nächster Zeit, in den nächsten Jahren nachhaltig Gewinne machen will. Man geht ja die Kosten ran, will Werke möglicherweise schließen, bis zu 100.000, vielleicht auch mehr Stellen streichen. Das wird immer wieder diskutiert. Blume sagte, die Entscheidung gibt es erst quasi zum Jahresende hin. Man prüft noch. Also man hat ja ganz viele unterschiedliche Interessen. Diese Eigentümerfamilien Porsche und Pirch, die wollen ja Gewinne sehen. Der Betriebsrat, die Gewerkschaft, die wollen die Arbeitsplätze erhalten und das Land Niedersachsen ist gegen Werksschließungen, weil das natürlich dann auf die Politik durchbricht. Wenn so eine ganze Region dann, wenn so ein VW-Werk schließt, dann gehen da ja an vielen Stellen Probleme los und deshalb ist das eine Gemengelage, die eigentlich völlig undurchschaubar ist. Also der Vorstandschef ist eigentlich nur noch der Moderator verschiedener Interessen. Wie sieht man denn auf den deutschen Wirtschaftsstandort und auf Volkswagen beispielsweise aus amerikanischer Sicht?
Also auf Anhieb kann ich dir das gar nicht beantworten. Das müsste ich mal im Einzelnen nachschauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir das irgendwie auffällt in den Zeitungen, die ich täglich durcharbeite hier, dass es irgendwie sonderlich erwähnt wird und auch auf Social Media nicht. Ich meine, das war wahrscheinlich eine, kann sein, dass es FT war oder irgendwie, wo ich das gestern mit Porsche wahrgenommen habe. Aber das ist ein bisschen auch meine selektive Wahrnehmung. Wenn ich irgendwas sehe, was mit Deutschland zu tun hat, dann springe ich da natürlich direkt drauf, auch wenn das auf Seite 3 ist, unterhalb der Falte sozusagen. Ich lese ja auch nur noch elektronisch. Also von daher weiß ich nicht so genau. Aber was mich interessieren würde, jetzt sind ja auch in Europa die Umweltkatastrophen bzw. Wetterkatastrophen haben so zugenommen. Vor allen Dingen die Feuer. Und gibt es da schon irgendwie Gespräche oder Diskussionen oder wenn auch nur in den Medien darüber, was das für wirtschaftliche Auswirkungen hat und ob das dann möglicherweise auch ein Aspekt ist, den man bei der Umplanung von Unternehmen, also sagen wir mal jetzt ein Autokonzern, mit im Auge hat, dass wenn jetzt zum Beispiel die Feuer zunehmen, dass zunehmend auch auf E-Energie gesetzt werden könnte. Kommt das schon sowas in Gang? Weil das ist ja ziemlich schockierend, was da jetzt alles passiert, Spanien vor allen Dingen und Frankreich.
Du, das ist sogar ein ganz relevantes Thema, diese Waldbrände in Spanien und in Frankreich. Die sind schon lange kein reines Umwelt- oder Urlaubsthema mehr, sondern werden zunehmend Wirtschafts- und Unternehmensthema. Viele fahren ja jetzt in diesen Tagen in Deutschland in die Ferien. Viele fahren an die französische Atlantikküste. Um Bordeaux rum tobt das Feuer, in Spanien genauso. Also die Leute sind zum Teil gehandicapt, dahin zu kommen oder wollen das auch gar nicht mehr, weil die Luft total verrußt ist. Da werden Lieferketten zum Problem, Straßen werden gesperrt, Transporte verzögern sich, Logistikunternehmen, die warnen bereits vor Verzögerungen im Raum Madrid und Bordeaux. Also für die Firmen ist das ein großes Thema und für die Versicherungen beispielsweise auch, weil die Brände natürlich die Schäden der Versicherer extrem erhöhen. Also da sagen Ratingagenturen ja aktuell schon, dass das ein möglicher Belastungsfaktor für die Quartalszahlen werden kann. Vor allen Dingen dann, wenn weitere bewohnte Gebiete betroffen werden, wenn dann so ganze Wohngebiete abfackeln, dann müssen die ja richtig zahlen. Und ja, der Tourismus leidet auch. Mitten in der Hauptsaison brechen Umsätze weg. Und Unternehmen berichten auch, also Produktionsunternehmen berichten auch über verdorbene Waren, Lieferunterbrechungen, Mitarbeiterausfälle. Und in Südwestfrankreich waren sogar Rüstungsstandorte zeitweise gefährdet. Also das bahnt sich gerade so eine ganz breite Flucht, ja in die Wirtschaft hinein. Und die Frage ist, wie man darauf reagiert. Also ich lebe beispielsweise in Köln. Hier gibt es ganz viele Plätze, die sind überhaupt nicht begrünt. Die heizen sich extrem auf. Die Menschen haben hier ein großes Problem. Man hat es über Jahrzehnte verpennt, da wirklich was zu machen. Und das ist natürlich in der großen Natur in Frankreich, in Spanien nichts anders. Und auch in Deutschland warnt man ja vor Waldbränden, weil es einfach so irre trocken ist.
Ja, es ist doch dieser Wald auch gebrannt in der Nähe von Paris. Paris ist ja ungefähr auf der Höhe wie auch Deutschland. Also ich glaube auch, man kann sich das nicht vorstellen, die Leute in Frankreich und Spanien vielleicht schon eher, weil es südlicher gelegen ist. Aber ich glaube, man wiegt sich völlig in falscher Sicherheit, wenn man denkt, das kann bei uns, also in Deutschland nicht passieren. Und zum Beispiel, als diese große, schreckliche Überschwemmung war in dem Tal, wie hieß das nochmal?
Ahrtal.
Genau, wann war das? Vor 4, 5 Jahren. Da hat man ja sogar auch in diesem Sommer, gab es ja auch große Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen bis hin nach Heinsberg, was in der Nähe von meiner Geburtsstadt Mönchengladbach ist. Und selbst wenn man keinen Fluss in der Nähe hat, das Wasser kommt dann unterirdisch hoch über Gullis und über Toiletten. Also da würde ich eigentlich auch gerne mehr von der Politik hören, wie die denken, jetzt mal vorzusorgen, damit, wenn sowas passiert, der Schaden relativ klein ist, weil in Spanien und Frankreich waren die Flammen ja zum Teil, glaube ich, 30 Meter hoch, wo es witzlos ist. Da kommt kein Feuerwehrmann mit dem Schlauch gegen an. Und die Flugzeuge, die drüber geflogen sind, die haben gesagt, das Wasser aus ihrem Tank war sofort verdunstet. Das konnten sie gar nicht mehr abwerfen, weil es da so extrem heiß war.
Absolut. Also die deutsche Politik ist momentan arg mit sich selber beschäftigt. Gab ja so einen Regierungsumbau, wo der Kanzler über verschiedene Fallstricke gestolpert ist. Da wurde der Verkehrsminister erst entlassen. Der Nachfolger hat abgesagt. Jetzt braucht er einen neuen. Der alte Verkehrsminister hat aber schon kommuniziert, dass er geht. Also insofern war das alles ein ziemliches Eigentor. Es gab ein paar Umbesetzungen. Beispielsweise gibt es den CDU-Generalsekretär Linnemann. Der wird jetzt neuer Bundesgesundheitsminister, obwohl er vor einem Jahr gesagt hat, da in dem Amte beispielsweise könne er gar nicht erfolgreich sein, da fehlt ihm Kompetenz. Jetzt wird er das trotzdem, also das fällt der Bundesregierung gerade auf die Füße. Aktuelle Forsa-Umfragen zeigen, dass die Menschen zunehmend unzufrieden sind mit der Arbeit der Bundesregierung. Also die verlieren deutlich an Zustimmung. Und das Thema wirtschaftliche Entwicklung, wie stark ist die Wirtschaft, bleiben Arbeitsplätze erhalten, wie spürt es jeder Einzelne, nimmt deutlich in der Bedeutung zu. Also das sind die Themen, die Deutschland beschäftigt, und insofern habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, was die Politik konkret unternimmt, auch kurzfristig unternimmt, um solche Entwicklungen wie in Frankreich oder in Spanien, was diese Brände angeht, also was da passieren soll.
Bestimmt nichts. Und dann, also ich glaube, dass die Gefahr von der AfD total unterschätzt wird. Jetzt war ja am Wochenende auch wieder der Angriff auf den Christopher Street Day in Berlin. Und ich glaube,
auch ein Thema. Sandra, auch ein Thema. Also irre. Also es war Samstagabends, 22 Uhr, so um 23 Uhr hat es dann so wirklich jeder mitbekommen, der Nachrichten konsumiert oder NTV schaut. Also es war ein Riesenthema, also in Berlin, weil man halt davor schon gewarnt hat vor Anschlägen. Der Innenminister sagte, ja gut, also man muss damit rechnen, und dann war es plötzlich soweit. Also auch das ist ein Thema, was momentan wirklich viele Menschen beschäftigt, und das lenkt halt so von diesen anderen Themen ein Stück weit, muss man sagen, ab.
Ja, die wichtigste Frage ist ja, wie sieht das aus für den Nachhalt der AfD? Und ich meine, die haben jetzt im Moment noch keinen Sympathieträger an der Spitze. Die haben nicht jemanden wie Donald Trump, der menschlich sehr einnehmend ist. Wenn das der Fall wäre, ich glaube, dann würden ihnen noch viel, viel mehr Menschen anheimfallen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute auch, ehrlich gesagt, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, und ich unterhalte mich mit den Leuten, ich mache das extra, mal so ein bisschen auch provokativ. Ich bin selbst auch ja eigentlich konservativ, wie ich schon bei unserem letzten Podcast sagte, politisch auch und auch was Migrationspolitik betrifft. Und ich würde auch mal gerne hören, was die Menschen so denken, wenn sie keine Angst haben, dass sie gecancelt werden. Und was ich da zum Teil zu hören bekomme, ist ja, also relativ eindeutig. Also das ist fast keiner, der mit dem Kurs der Bundesregierung okay ist. Speziell jetzt auch, was Migration betrifft, auch wenn das jetzt nicht der gegenwärtigen Regierung angelastet werden kann und eben viele Tatbestände schon vollzogen sind. Aber ich verspüre da doch eine totale Unzufriedenheit und dass da was brodelt, weil sich auch kaum einer traut, was zu sagen. Und wenn dann sowas passiert, wie jetzt am Wochenende, dieser Angriff vom Christopher Street Day, dann ist das natürlich nochmal ein Katalysator. Aber man kann sich vorstellen, wenn die Leute am Wochenende mit ihren Leuten zusammensitzen und grillen oder was auch immer machen, das sind Gespräche, die du so in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht hören würdest.
Also du kannst es auch keinen erklären, weil das war ein junger Mann, 21, auffällig, Jugendarrest, irgendwie gefühlt scheinbar erkennbar und keiner hat was gemacht. Da schütteln natürlich ganz viele den Kopf und sagen, okay, also das darf einfach nicht sein. Und da kann die Politik momentan wenig dagegen setzen.
Also natürlich gibt es in Deutschland keine Zensur, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute sehr genau aufpassen, was sie sagen. Immer noch mit der Angst, dass sie etwas sagen, was politisch nicht korrekt ist und wo sie anecken können und was durchaus gemäßigte Leute sind. Und dann das Zweite, was ich sagen würde, ich meine, ich bin Volljuristin, ich bin auch zugelassen als Rechtsanwältin in Deutschland und man bekommt da auch immer mit auf den Weg, man soll Rechtsfälle nicht von außen beurteilen, wenn man den Sachverhalt nicht kennt, aber tendenziell, wenn ich mir die Tendenz der Rechtsprechung anschaue, auch bei echt harten Fällen, ob es jetzt um Vergewaltigungen geht oder Autoraser oder was auch immer, ich bin häufig schockiert davon, wie milde Täter davon kommen und habe insgesamt schon den Eindruck, dass die Rechtsprechung einfach viel zu lasch ist. Also von Abschreckungseffekt kann da kaum noch die Rede sein.
Würdest du sagen, das ist in Amerika anders unter Trump?
Das ist für Amerika eine sehr, sehr schwierige Frage, weil hier das Rechtssystem eigentlich immer gespalten war und Arme, vor allen Dingen Dunkelhäutige, wenn die irgendwie nur Kleinstvergehen hatten, irgendwas mit Drogen, sie haben Marihuana oder Haschisch oder was auch immer besessen, die wurden also per Höchststrafe verknackt oder ein Brötchendiebstahl ist mir noch in Erinnerung oder Brotdiebstahl für ein paar Dollar, während die White-Collar-Criminals, also die wirklich Millionen, hunderte von Millionen Betrug begehen, Versicherungsbetrug, Anlegerbetrug, all diese Dinge, jetzt von Donald Trump reihenweise begnadigt werden. Und nicht nur das, Begnadigung wäre noch das eine, aber die sind auch zum Schadensersatz verurteilt an die Geschädigten, Restitution. Und auch das erlässt Donald Trump ihnen. Das heißt, man muss das alles mal zusammenzählen, hunderte von Millionen, wenn nicht mehr, die nicht mehr zurückgezahlt werden an Geschädigte. Also du hast praktisch carte blanche für White-Collar-Criminals, ich weiß nicht, was man auf Deutsch sagt, also wie heißt das auf Deutsch?
Kapitalbetrug.
Für Kapitalbetrüger und alles, was so normale Verbrecher sind, das wird schon hart bestraft, ja. Also hier würde ich sagen, es ist schon stärker, wobei es ist auch hier eine komplexe Situation. Ich war gerade bei mir in der Nähe im DM-Markt, wir haben uns schon daran gewöhnt, dass alles verschlossen ist. Also ob das Zahnpasta ist für 3,19, jetzt auch alle Süßigkeiten. Und dann wollte ich eigentlich ein Eis holen, was in diesen Kühlschränken ist, wo man eine Tür aufmachen muss. Und selbst da ist eine Riesenkette davor. Ich meine, dafür geht der, musste klingeln und warten, bis jemand kommt. Das macht man natürlich nicht. Das heißt, man ist immer mehr darauf angewiesen, über das Internet zu bestellen. Im Supermarkt sind die Sachen Gott sei Dank noch nicht unter Verschluss. Das ist jetzt in den DM-Märkten so. Und auch in manchen Tante-Emma-Läden, die müssen sich auch schützen. Das kommt daher, weil man gegen die Typen, die hier reingekommen sind, in diese Läden mit Säcken und Koffern, die haben einfach alles abgeräumt. Und weil, ich glaube, bis $999 war das nicht strafbar oder ging nicht vor Gericht oder was auch immer. Und die Inhaber haben dann Angst gehabt, dass Gewalt ausbricht, weil ja jeder hier eine Knarre haben kann, dass man Anweisungen gegeben hat, wenn die kommen, lass die laufen. Mit dem Ergebnis, dass jetzt alles hinter Verschluss gehalten wird. Und das ist natürlich auch ein Zustand, der ja ein Armutszeugnis ist für eine zivilisierte Gesellschaft.
Kenne ich in Deutschland nur von Rasierklingen. Also auch da sind die immer ganz stark verschlossen. Dann kriegst du die an der Kasse, musst so ein Kärtchen ziehen, dann kriegst du die und kannst sie bezahlen, darfst sie mitnehmen. Glaubst du, das ändert sich mal wieder?
Ich glaube, die USA sind auf einem Kurs, kein guter Kurs. Und vorerst werden wir keine Umkehr sehen, weil unter Donald Trump nimmt die Ungleichheit nochmal extremst zu. Und ich glaube, das wird nur schlimmer werden, weil die Ungleichheit hier unter Donald Trump kommt auf einen absoluten Rekordlevel. Gerade wurde veröffentlicht, dass 34 Amerikaner 12% des US-Vermögens halten. Und je ärmer die Leute werden, je verzweifelter die werden. Wir sehen Kreditkartenausfälle zunehmend, immer mehr Leute, die in ihren Autos wohnen. Also es sind wirklich hanebüchene Zustände. Natürlich, wenn man nach New York kommt als Tourist oder andere Ferienstätten hier in den USA, da kriegt man das nicht so mit. Aber wenn man mal anfängt, durch Vororte zu fahren, auf dem Weg zum Flughafen oder wie ich das auch mal gemacht habe für die NTV-Dokumentation Wie tickt Amerika, dann kann man es zum Teil nicht glauben. Und ich glaube, dass das, ich kann es nicht direkt vergleichen mit Deutschland, aber es ist jedenfalls hanebüchen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das in absehbarer Zeit besser werden wird. Im Gegenteil, ich glaube, es wird schlimmer werden. Ich glaube auch, dass die Kleinkriminalität, dass Leute stehlen, dass Taschenraub und lauter solche Sachen, dass die extrem zunehmen werden. Es war auch gerade ein Social-Media-Ding, was ich gesehen habe, dass ein junges Mädchen, die hat Windeln für ihren kleinen Sohn gestohlen. Ich glaube, es war Walmart und war dann bei der Polizei und ist da verhört worden und Riesenbohai. Und aber bei den Epstein-Files, da ist noch keiner festgenommen worden. Du siehst ja, wie die geschützt werden, diese Täter. Also von daher, man sieht diese im Volk mit Recht wahrgenommene Ungerechtigkeit.
Also häufig schwappt ja eine Entwicklung, die in Amerika beginnt, nach Europa, nach Deutschland über. Hoffen wir, dass es nicht so weit beginnt. Sandra, wir machen Schluss für heute. Wir sprechen die Tage weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag.
Dankeschön, Uli. Dir einen schönen Abend. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.